Du hörst Suchtgespräche oder Suchgespräche mit Janina und Marti. Ein Podcast über die psychotherapeutische Arbeit bei Sucht.
Moin Martin.
Hi Janina.
Heute geht's, nachdem es das letzte Mal ums Thema Anamnese ging, um die Frage, ab wann habe ich denn eigentlich ein Problem? Ab wann bin ich denn abhängig oder vielleicht auch nicht? Heute ist ein bisschen die Folge besonders im Vergleich zur anderen Folge, weil...
Letztes Mal haben wir uns bei der Anamnesefrage ja primär an Leute gewandt, die in dem Bereich auch arbeiten, die sich damit auch beschäftigen. Und hier möchten wir uns wirklich ganz, ganz offen an alle Interessierte wenden, egal ob Angehörige, Betroffene oder aber auch immer noch professionell Arbeitende, die hoffentlich auch einen Mehrwert sich aus dieser Folge mitnehmen können. Beispielsweise, wenn es später um die Frage geht, was macht man eigentlich bei einem Grenzfall, wenn es wirklich super schwer zu unterscheiden ist, ob da eine Abhängigkeit vorliegt oder nicht.
Thema Grenzfälle ist ein gutes Stichwort. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir passiert das im privaten Kontext sehr oft, dass ich gefragt werde, habe ich denn ein Suchtproblem? Bin ich denn schon abhängig? Dieses Wort schon fällt auch sehr oft im Sinne von, nee, eigentlich bin ich es ja nicht, aber ich habe Angst, dass du es mir doch bestätigst. Und hat denn vielleicht mein Partner, Schwester, Bruder, wie auch immer eigentlich ein Problem? Und da fällt mir gerade eine Situation vom letzten Wochenende ein. Wir waren auf einer Hochzeit und ich sage meistens nicht, was mein Beruf ist und schon gar nicht, in welchem Bereich ich arbeite, weil dann ist das Thema spätestens klar. Und irgendjemand machte einen Witz, je nachdem, in welchem Bundesland man wohnen würde und je nachdem, ob auf dem Dorf oder auf der in der Stadt, dass die Anzahl an Biere entweder viel oder lächerlich wenig sind. Und benannte dann eine Anzahl von so 7, 8 Bieren pro Tag als lächerlich wenig, wenn man im Schwabenländle wohnt, im dörflichen Rahmen. Und okay. Ich dachte mir, okay. Und ich habe dann nur so einen Spruch gemacht, naja, es ist immer gut, wie auf welche verschiedenen Art und Weisen man sich einen Alkoholkonsum schönreden kann. Es ist doch immer wieder faszinierend, wie Menschen das hinkriegen. Und ich sah, wie ihm alles aus dem Gesicht fiel. Daraus hat sich dann ein Gespräch entwickelt, was denn eigentlich problematisch ist und was nicht. Und ab dem Zeitpunkt, als ich dann offengelegt habe, dass ich in dem Bereich arbeite, weil ich mir auch ein bisschen vorkam wie so ein Doppelagent, wurde die Hälfte des Tisches angespannt und guckte mich sehr beängstigt an und hat bei jedem Wort überlegt, was er sagt. Ich weiß nicht, ob du das auch so kennst.
Absolut. Und gerade dazu angefangen hast zu erzählen, habe ich so in meinem Kopf überlegt, ja, ich kenne das, aber... eher selten, dass die Leute für sich fragen. Es ist so eine typische Frage für einen Freund-Frage. Mhm. Wie du gesagt hast, ganz häufig irgendwie von der Freundin, der Freund, da machen wir uns Sorgen. Oder Bekannter XY, da ist uns irgendwie aufgefallen. Aber auch wie du gesagt hast, wenn Leute dann mal häufig ein bisschen mutiger werden oder das Gespräch manchmal auch ein bisschen länger dauert, kommen dann manchmal so Fragen, woran wird man das eigentlich unterscheiden? Und die Situation hatte ich auch schon, dass Leuten so ein bisschen die Farbe aus dem Gesicht gewichen ist und dann gesagt haben, oh, also nach den Kriterien sehe ich auch ein bisschen blöd aus jetzt hier. Mhm. Genau, und ich finde es total spannend, dass das was sehr Schambehaftetes hast. Also ist das bei dir auch so, dass häufig Leute das auch so ewig lang vorbereiten und ich frage mich die ganze Zeit, worauf wollen die Leute eigentlich hinaus? Dann, ah, ich habe da eine Frage und bin mir da unsicher, ich hoffe, das ist okay. Und dann kommen genau diese Fragen.
Ja, absolut. Und ich finde, das passt auch gut zu dem Punkt, ab wann, also was heißt eigentlich Diagnose in dem Kontext und ab wann, also kann man denn wirklich sagen, es ist ein Problem? Weil viele Leute haben ja auch so die Argumentation, okay, ich funktioniere im Alltag, ich habe da eigentlich, ich sehe da gar keine Nachteile, ich habe keinen Entzug, das ist ja oft so ein Thema, ne? Ich kann nicht abhängig sein, wenn ich keinen Entzug habe. Und so dieser Punkt, Diagnose ist ja ein Stück weit auch ein Konstrukt, ne? Wo man auch nicht sagen kann, das auf jeden Fall trifft jetzt zu und ab jetzt bist du schwer krank.
Total. Und ich finde es auf ganz viele Ebenen super spannend. Da haben wir auch diesen Effekt des Othering, dass man sagt, naja, gerade Alkohol zum Beispiel ist in unserer Gesellschaft so akzeptiert und so allgegenwärtig. Und es gibt aber diesen einen Punkt, diesen Suchtabhängigkeitspunkt, da kippt es und dann möchten sich viele davon distanzieren oder dann wird halt mit dem Finger auf die anderen gezeigt, die dann das Problem haben. Und ich glaube, ein Grund, warum das Thema so schambehaftet oder auch so ein Tabuthema ist, ist einfach vielleicht auch implizit die Sorge, was ist denn, wenn ich an diesem Punkt stehe und plötzlich to the other irgendwie gehöre? Und was du gesagt hast, ist ein super Punkt, nämlich genau das, dass man dabei nie vergessen darf, dass sich bei allen psychiatrischen oder psychischen Diagnosen letztlich um Konstrukte handelt und eben nicht so ich wie zum Beispiel Corona oder ähnliches, wo es klare Tests gibt, die einen Erreger nachweisen und es klar ist, schwarz-weiß, da ist der Erreger vorhanden oder nicht, sondern wir müssen anders vorgehen bei unserer Diagnostik.
Ich weiß auch zum Beispiel nicht, wie das in der Verhaltenstherapie ist, aber in den psychodynamischen Therapien ist es ja auch so, wir haben einmal eine ICD-Diagnose, ne? Also das, was offiziell international in den Klassifikationen, ab wann, mit welchen Kriterien hat man eine Erkrankung oder nicht. Das gibt es ja für psychische, aber auch für somatische Erkrankungen, dass wir es da kategorisieren müssen, weil darüber wird es abgerechnet in den Krankenkassen. Aber wir machen sozusagen unsere eigene Psychodynamik-Diagnostik und beschreiben dann, okay, was gibt's für Themen, Grundkonflikte, Arten der Bewältigungsstrategien, Arten der Abwehr, also wie schütze ich mich vor gewissen Dingen. Das ist nochmal eine eigene Kategorisierung, ab wann gibt's ein Suchtproblem oder nicht. Das heißt, oft ist es zum Beispiel oder könnte es auch sein, dass man in der Therapie für sich entscheiden würde, als Therapeutin oder vielleicht auch als Patient gemeinsam mit dem Therapeuten sagen würde, ich habe da schon ein Suchtthema, aber es würde vielleicht noch nicht die Kriterien der ICD erfüllen. Ne? Also Suchtthema im psychodynamischen Sinne, aber also in der Therapieform sozusagen ein Suchtthema, aber noch nicht als offizielle Krankheit ein Thema. Da muss man auch nochmal unterscheiden.
Ja, absolut. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Da können wir wahrscheinlich fast eine eigene Folge zu machen. Das betrifft ja auch genau dieses, dass man ja auch nur mit einer Diagnose in Therapie gehen darf, offiziell, weil es dann über die Krankenkassen abgerechnet wird. Zumindest wenn man über eine ambulante Psychotherapie, die nach Kassensitz abrechnet, also wo dann auch die Krankenkasse die Kosten übernimmt, braucht es eine Diagnose. Und da kann man sich ja auch fragen, wenn jemand Konflikte hat, wenn jemand Schwierigkeiten hat, die sich aber nicht in dieses Diagnosesystem reinquetschen lassen, hat man auch ein diagnostisches Problem. Und da sind wir schon mittendrin im Thema, denn du hast jetzt schon ganz oft das Wort ICD genannt. Was ist denn das genau und warum ist das so wichtig bei der Frage, ab wann sprechen wir wirklich von einer Suchtdiagnose?
Also wie schon angedeutet, es gibt verschiedene Kriterien und Symptome, die in, ich nenne es mal, einem dicken Buch stehen.
Schön ausgedrückt.
Für verschiedene sehr dick, Erkrankungen. Ja. Das gibt's genauso für Sachen wie Herzinfarkt und Schlaganfall, für Migräne, für Schlafstörungen, aber eben auch für das Thema Sucht. Ziel ist natürlich, dass nicht einfach irgendwie ein Hans-Peter der Meinung ist, okay, der hat jetzt eine Sucht und der andere nicht. Und dann kommt jemand aus einem anderen Land oder aus einem anderen kulturellen Hintergrund und sagt, ach Quatsch, das ist bei uns der Normalzustand. Ja, ich will jetzt keine Klischees auspacken, aber man würde vielleicht jetzt irgendwie im russischsprachigen Raum, würde man vielleicht die Anzahl der Wodka pro Tag anders einkategorisieren als Suchtproblem oder eine Flasche Wodka auf dem Tisch bei einer großen Feier als normal einkategorisieren, während das dann vielleicht in Vietnam eine andere Regelung wäre. Dafür gibt es internationale Forschungsteams und Menschen, die sich auskennen, ExpertInnen, die dann gemeinsam Kriterien festlegen. Willst du sagen, ich habe das soweit gut zusammengefasst?
Ich hätte es nicht besser machen können. Genau, also wichtig ist, die ICD ist von der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, herausgegeben und ist ganz stark kriteriumsorientiert, wie du gesagt hast. Meistens funktioniert die ICD so, bei jeder zum Beispiel psychiatrischen Erkrankung, es gibt x Kriterien, davon müssen y klar gegeben sein über einen Zeitraum von z Wochen, Monaten, Jahren und es darf nicht noch zusätzlich A vorliegen und daraus wird dann die Diagnose zusammengestellt. Wie du auch gesagt hast, das ist nicht aus der Luft gegriffen, das wurde immer von sehr vielen Expertenkommissionen zusammengestellt, beispielsweise bei der Depression, um mal was anderes zu nennen, ist ein Kriterium, dass man eben über mindestens 2 Wochen eine fast immer bestehende, niedergeschlagene Stimmung haben soll und das wird dann eben geprüft. Was du auch gesagt hast, was sehr, sehr wichtig ist, obwohl natürlich probiert wird, das so objektiv und so greifbar wie möglich zu machen, ist es immer noch ein Konstrukt, diese letztlichen Kriterien, die auch kultursensitiv sind. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, es gibt eine Art japanische Variante des ICD dort und da gibt es eine Erkrankung, die dadurch geprägt ist, dass Menschen große Angst davor haben, andere zu blamieren oder die Ehre anderer zu verletzen, beispielsweise durch den eigenen Körpergeruch. Das ist eine Unterform davon. Und das findet sich in der ICD so ein bisschen in den sozialen Phobien wieder, aber ist nicht ganz deckungsgleich. Das scheint was sehr Kultursensitives in japanischer Richtung zu sein. Und dort sind die Prävalenzen, also die Anzahl oder der Anteil der Bevölkerung, die daran erkrankt ist, auch nochmal höher als hier. Und daran sieht man nochmal, und das finde ich immer, darf man nicht vergessen in dem Diskurs, letztlich reden wir über Konstrukte, die sich auch verändern. Das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt.
Absolut. Thema Veränderung ist auch ein gutes Stichwort. Aktuell gibt es die ICD-10. Das heißt, es gab schon weitere Varianten vorher. Aktuell sind wir bei der 10. und es soll die 11. geben, die wahrscheinlich genauso schnell kommt wie bei vielen Menschen der Wunsch, an Gewicht zu verlieren. Es ist ein stetiger Prozess, es geht auf und ab. Und
Berliner Flughafen oder ähnliches.
Man versucht die Hoffnung nicht aufzugeben. Aber man hat schon eine Idee davon, was für Veränderungen kommen werden. Und die sind bei dem Kontext Abhängigkeit oder auch schädlicher Gebrauch, also eine Vorstufe davon, durchaus relevant. Das werden wir gleich nochmal erwähnen, wenn es um das Thema Missbrauch oder schädlicher Gebrauch geht.
Wunderbare Einleitung. Ich würde sagen, da starten wir direkt. Das heißt, wenn wir jetzt darüber sprechen, wann eigentlich ein Konsum schädlich oder wann schon eine Abhängigkeit vorliegt, orientieren wir uns an diesen ECD-Kriterien. Die werden wir gleich auch nochmal durchgehen und eben nur nochmal für euch die Info, wenn ihr auch neu mit dem Thema seid. Darum geht es letztendlich, ob laut der ECD diese Kriterien gegeben sind.
Genau. Dann würde ich sagen, starte doch mal mit dem schädlichen Gebrauch oder auch Missbrauch.
Hervorragender Punkt, denn, und ich finde, das ist durch den gesunden Menschenverstand auch irgendwie total nachvollziehbar, es ist nicht so ein Kippschalter, der von ich trinke mal ein Bierchen bis ich bin in der Abhängigkeit drin, so einfach sich umschaltet, sondern es gibt eine Diagnose, die nennt sich schädlicher Gebrauch, die quasi dazwischen steht. Und ein schädlicher Gebrauch liegt laut ICD dann vor, wenn eine Person eine Substanz konsumiert und durch diesen Konsum es zu einem nachweisbaren psychologischen oder körperlichen Schaden oder Schädigung, heißt es genau, kommt.
Genau, gesundheitliche Folgen und Schäden, ist das dann das Gleiche?
Es ist je nach Quelle, wird es mal unterschiedlich betitelt, aber es geht wirklich darum, dass durch den Konsum, bleiben wir beim Thema Alkohol, zum Beispiel nachweisbare Leberschädigung zustande kommt. Der Hausarzt stellt fest, oh, da ist was mit den Werten. Oder beispielsweise Thema Psyche, da hat jemand eine Depression oder eine Folgeerkrankung entwickelt durch diesen Konsum, wo auch klar nachweisbar ist, das ist darauf zurückzuführen.
Mhm. Würde dann, wenn wir es mal nicht nur zum Thema Alkohol machen, weil ich finde, das ist immer so ganz schnell so der Klassiker, ne, dass man drüber nachdenkt. Überlege so, könnte man dann bei Cannabis zum Beispiel auch sagen, dass die Schlafstörungen auch nochmal ausgeprägter sind? Also weil bei Alkohol Schlafstörungen auf jeden Fall, generell bei Substanzen, aber dieses Träumen ist ja beim Cannabis dann auch so ein Thema, ne? Dass man vielleicht sagen könnte, dass der Schlaf dann gestörter ist. Oder wäre das wieder einer von diesen Punkten, der dann nicht so klar rauszuarbeiten wäre? Das frage ich mich gerade.
Also ich würde schon sagen, wenn Betroffene es gut darlegen können, dass eine Schlafstörung durch den Cannabiskonsum entstanden ist, ist es klar eine körperliche Folgeerscheinung oder Schädigung. Aber wie du schon gesagt hast, das ist eben, da befinden wir uns schon in einem schwierigeren Teil dieser Diagnostik, häufig Auslegungssache. Mhm. Häufig wird ja auch Cannabis genommen, um mit einer Schlafstörung umzugehen initial. Ja. Und wichtig laut ICD ist wirklich diese Folge. Das ist auch ein Kritikpunkt, definitiv, dass das manchmal super schwer ist. Und ein weiterer Kritikpunkt ist, die ICD-10 sagt wirklich ganz klar, es muss eine körperliche oder psychologische Folge sein. Soziale, finanzielle, rechtliche Geschichten bleiben da außen vor. Was ein Kritikpunkt ist, denn beispielsweise, wenn eine Beziehung geschädigt wird oder gefährdet wird durch einen Konsum oder jemand vor einem Jobverlust steht, das reicht tatsächlich laut ICD-10 nicht. Das wird aber in der ICD-11, die erscheinen wird, eine weitere Fassung, die auch verbessert ist, sich ändern, weil die Autorinnen und Autoren eben festgestellt haben, das ist ein bisschen eng gedacht. Was ist denn wirklich, wenn jemand eine soziale Schädigung oder eben sozial negative Konsequenzen durch den Konsum hat? Auch das ist ja letztlich ein Missbrauch und das wird eben in Zukunft auch so sein.
Das finde ich auch sinnvoll, weil warum ich so die Frage auch eingebracht habe mit den Folgeschäden, es gibt dann einfach auch wirklich viele Substanzen, die da keine direkt zuordnenbaren körperlichen oder manchmal auch psychischen, aber vor allen Dingen körperlichen Folgeschäden haben. Ne? Also ich habe jetzt überlegt, bei Kokain könnte man jetzt noch sagen, es ist irgendwie Bluthochdruck. Mhm. Ne? Aber auch da wird man dann sagen, naja, aber ob das jetzt wirklich klar zuzuordnen ist, ne, ist auch wieder so eine schwierige Sache. Und ich finde, das muss man auch so im Hinterkopf haben, dass wenn man die Kriterien durchgeht, dass es vielleicht bei manchen Substanzen einem schwerer fällt, diesen Punkt als erfüllt zu sehen und man den nicht so ganz so eng im Kopf fassen kann. Also jetzt aktuell zum Beispiel ignoriere ich das dann manchmal auch ein bisschen. Mm-hmm. Ne? Also, dass ich so ein bisschen die Logik der ICD-11 dann jetzt schon anwende, weil ich sage, wenn ich insgesamt bei den, wirst du ja gleich noch die anderen Kriterien nennen, sage, das passt eigentlich, dann sage ich, okay, gibt's Folgeschäden? Scheißegal, welcher Bereich. Und dann nehme ich halt die Bereiche, die ich sehe, auch wenn es nicht körperlich oder im engeren Sinne psychisches.
Sehr guter Punkt. Was sich auch nochmal ändern wird, ich hatte es ja eben schon gesagt, es gibt immer dieses Zeitkriterium, das eben klar ist, das muss über eine gewisse Dauer passieren. Bei dem schädlichen Gebrauch ist es so, dass es im letzten Monat muss eine Schädigung zustande gekommen sein oder irgendeine Folge des Konsums oder in den letzten 12 Monaten wiederkehrend. Was auch dazu führt, hättest du vor 2 Jahren einen Autounfall gehabt unter Alkoholeinfluss und dich dadurch schwer verletzt, was auch eine körperliche Schädigung ist, erfüllst du aktuell die Diagnosekriterien nicht, weil es länger als 5 Monate tatsächlich her ist.
Oh, wow.
Das wird auch nochmal geändert. Es wird jetzt zum Beispiel Episoden des schädlichen Gebrauchs geben, was ich finde auch deutlich näher an der Lebensrealität ist.
Absolut.
Das kennen wir vielleicht von uns selber auch, dass es mal Lebensphasen gab, wo wir im Nachhinein sagen, das war echt zu viel. Und da hat es mir wirklich auf irgendeine Art geschadet. Aber da kann man auch wieder rauskommen.
Ja.
Und dieser episodische Gebrauch war in der ICD-10 bisher auch nicht abbildbar.
Das wird dann ja auch die betreffen, die von sich selbst sagen, ach naja, ich bin ja nur so ein Quartalstrinker oder Quartalskonsument. So im Sinne von, ich habe da mal so Phasen, aber ansonsten habe ich damit ja niemals ein Problem, ne? Die man dann vielleicht nicht so einkategorisieren konnte. Das wird die dann ja auch nochmal mehr betreffen.
Absolut. Und die Diagnose schädlicher Gebrauch ist auch so wichtig, weil wir eben wissen, die ist häufig eine Einstiegspforte in das Thema Abhängigkeit. Das heißt, wenn ihr von euren Behandlern, Behandlerinnen oder wenn ihr jemanden im Bekanntenkreis habt, wo ihr wisst, diese Diagnose besteht, schädlicher Gebrauch, wisst ihr, es ist noch keine Abhängigkeit, aber wir sind an einem Punkt, wo wirklich schon messbare Folgeschäden durch den Konsum zustande gekommen sind. Und man weiß eben auch aus Studien, wenn da nicht eingehakt wird, kann eine Abhängigkeit entstehen. Deswegen ist der schädliche Gebrauch auch häufig so eine Warndiagnose, um zu sagen, jetzt wäre vielleicht der Zeit, wo man sich mit dem Konsum mal kritisch auseinandersetzen sollte.
Das heißt, zusammengefasst würde man sagen, schädlicher Gebrauch oder Missbrauch von Substanzen würde bedeuten, ein Mensch entscheidet sich, obwohl die Person sich auch über die gesundheitlichen oder eben emotionalen, sozialen Schäden bewusst ist, trotzdem für den Konsum. Ne? Das finde ich nochmal ein wichtiger Punkt. Also, dass die Person schon gemerkt hat, okay, ab und zu ist die Kacke am Dampfen und trotzdem mache ich es weiter. Ein Punkt, der auch nochmal wichtig wäre, ist, dass nicht genug Kriterien erfüllt sind für eine Abhängigkeit. Ne? Das ist vielleicht logisch, aber haben wir noch nicht so benannt.
Ganz wichtiger Punkt, ne? Auch, ja.
Zu den Kriterien der Abhängigkeit kommen wir gleich. Das heißt, dass nicht genug Kriterien erfüllt sind. Und dieses Zeitkriterium mit den 12 Monaten beziehungsweise 1 Monat.
Ja.
Ne? Das wären die Kriterien für den schädlichen Gebrauch oder Missbrauch. Das sind so die Begriffe, die man da immer nennt.
Genau. Und nachdem wir das haben, lass uns doch mal zu der Abhängigkeit rüberwechseln. Ein letztes Mal noch die Info, dass wir uns hier an die ICD-10 orientieren, die ICD-11, die demnächst kommen wird. Da wird es leicht anders sein. Auch spannend, wahrscheinlich wird dadurch die Anzahl der Suchtdiagnosen ein bisschen hochgehen auch, weil die sich ein bisschen unterscheiden. Da würden wir vielleicht nochmal eine eigene Folge zu machen, wenn sie rauskommen. Das sprengt jetzt den Rahmen. Und jetzt kommen wir doch mal wirklich zu den Kriterien, wie aktuell eine Abhängigkeit aussehen würde. Und vielleicht kennst du auch selber von der Ausbildung, es ist super, super langweilig, häufig so Kriterien durchzukauen. Und da hatte ich zum Glück einen ganz coolen Dozent bei der Abhängigkeit, der es ein bisschen anders aufgezogen hat. Und das würde ich mal hier übernehmen und hätte eine ganz bekloppte Frage an dich. Weißt du eigentlich, wie das Märchen Rapunzel beginnt? Oder beziehungsweise auch alle Zuhörer vielleicht mal einen Moment überlegen, was ist eigentlich genau der Beginn des Märchens Rapunzel?
Puh. Das ist eine gute Frage. Wird diese Hexe zuerst erwähnt? Das ist jetzt eine gute Frage. Wird die Hexe zuerst erwähnt oder wird das Mädchen zuerst erwähnt? Ich weiß gar nicht. Gefühl startet es in meinem Kopf mit, irgendjemand muss eingeschlossen werden, weil die Haare zu wichtig sind.
Genau, ja. Und da geht's dir wie ganz vielen so. Das ist super spannend. Es gibt ja diesen Film Inception, wo es um Träume geht. Und da wird ja gesagt, ein Merkmal, woran man erkennt, dass man gerade im Traum ist, ist, man weiß gar nicht, wie man in die Situation reingekommen ist. Und mit dem Märchen Rapunzel geht's vielen so. Sie sagen, ja, da war die mit den langen Haaren im Turm. Aber wie ist die überhaupt in diesen Turm reingekommen?
Mhm.
Das weiß kein Mensch. Und die gibt es tatsächlich. Lustigerweise wird die Geschichte ab dem Punkt, wo das Mädel im Turm ist, populär. Und die Geschichte, wie es da reinkommt, ist eine super Metapher für die Kriterien der Abhängigkeit. Das ist ja ein Märchen der Gebrüder Grimm. Und es begab sich vor langer, langer Zeit, dass ein Bauernehepaar ein Kind erwartete. Die hatten nur leider das Pech, dass die direkt nebenan an einer Hexe wohnten. Und die Hexe hatte einen wunderschönen Garten, da wuchs allerlei tolle Pflanzen, Gemüse und unter anderem Feldsalat. Und weißt du, was der altdeutsche Name für Feldsalat ist? Man kann sich denken bei dem Märchen.
irgendwas mit Ra?
Rapunzel. Tatsächlich, genau.
Tatsächlich Rapunzel.
Rapunzel heißt nichts anderes als Feldsalat letztendlich. Und das Märchen erzählt, wenn man so will, die einzig dokumentierte, den einzig dokumentierten Fall von Abhängigkeit nach Feldsalat.
Oh, wow.
Rapunzeln. Denn es war nämlich so, als die schwangere Mutter diese Rapunzel erblickte, hatte sie so ein riesiges Verlangen, Bedürfnis, diese Rapunzeln, diesen Feldsalat im Nachbarsgarten der Hexe zu essen. Aber gleichzeitig hatten sie Riesenangst, denn sie wussten, mit Hexen ist ja nicht gut Kirschen essen. Aber schließlich überwog das Verlangen und die Mutter bat den Vater, dass sie er heimlich nachts in den Garten der Hexe klettert und diese Rapunzeln klaut. Und das tat er auch und die schmeckten tatsächlich so wunderbar, wie sie dachten. Aber als dann sie aufgehört hat zu essen, wurde sie auch kränker und kränker und das Verlangen wurde immer größer. Und sie hat gesagt, sie wird wahrscheinlich sterben und das Kind verlieren, wenn sie nicht mehr von diesen Rapunzeln nimmt. Musste der Mann wieder in den Garten nachts und noch mehr dieser Rapunzeln pflücken für sie und essen. Und irgendwann war sie auch komplett eingeengt auf das Thema und sagte, ohne kann sie nicht überleben. Und es kam, wie es kommen musste. Die Hexe hat's erwischt, hat's mitgekriegt, kam zu ihnen und hat gesagt, Ansage jetzt, ihr könnt die weiter essen, es passt, aber dafür gehört das Leben eures erstgeborenen Kindes, eurer Tochter mir. Die hole ich mir dann ab bei Geburt.
Ach krass.
Und was haben die Eltern gesagt?
Ja, okay, machen wir.
Ja, genau. Also natürlich unter großem Leid, aber sie haben sich darauf eingelassen und dann tatsächlich zur Geburt stand die Hexe an der Tür, hat sich das Kind genommen, mitgenommen, ist zynischerweise auch Rapunzel genannt nach dem Feldsalat.
Die asozial.
Voll, ne? Und dann irgendwann, ich glaube, als sie 12 Jahre alt war, hat sie dann in den Turm gesperrt.
Ja, warum weiß man das nicht? Was ist eine krasse Geschichte.
Ja, ist echt verrückt, dass wirklich der Punkt irgendwie in Vergessenheit geraten ist. Aber tatsächlich kann man, wenn man so will, jetzt alle 6 ICD-Kriterien der Abhängigkeit an diesem Beispiel erkennen. Die können wir vielleicht einmal schrittweise durchgehen.
Mhm. Das heißt, ich würde sagen, der erste, was ich rausgehört habe, war dann, dass die Mutter unbedingt Rapunzel essen wollte.
Richtig.
Das heißt, das wäre sozusagen dann das starke Bedürfnis.
Oder Craving, wie es auch Wunsch. Gerne genannt wird, genau.
Manche sagen auch Zwang, aber ich würde am Anfang war es ja wahrscheinlich schon erst nochmal ein Wunsch und ein Bedürfnis, was dann vielleicht irgendwann zu einem Zwang innerlich wurde.
Ja,
ne? Weil da muss man unterscheiden. Zwang gibt es ja auch als Erkrankung.
Ja.
Ne? Also so ein starkes, heftiges Bedürfnis, nach ich brauche unbedingt jetzt hier Feldsalat.
Absolut, genau. Der zweite Punkt ist der Kontrollverlust. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Am Beispiel sieht man es immer gut der Verhaltenssüchte oder der nicht stoffgebundenen Abhängigkeiten, wo es häufig gar nicht darum geht, wie vielen Verhalten gezeigt wird, was Laien häufig denken, wenn jemand sehr viel was macht, ist das eine Sucht. Es geht aber vor allem darum, dass man den Beginn, die Dauer, das Ende und die Intensität des Konsums nicht kontrollieren kann. Wenn jemand vorher sagen würde, ich will genau 6 Stunden von 8 bis so und so viel Uhr PC spielen, dann wäre es tatsächlich, ist das Kriterium nicht erfüllt. Wenn aber, bleiben wir beim Thema Rapunzeln jetzt, die Mutter mehr davon isst, immer mehr davon braucht, als sie es ursprünglich geplant hatte, da sagt sie auch im Märchen, sie will es nur einmal eigentlich jetzt essen und dann sagt sie, jetzt brauche ich aber wieder mehr, dann haben wir diesen Kontrollverlust und das ist das zweite Kriterium, finde ich, was halt von Betroffenen auch häufig sehr, sehr eindrücklich berichtet wird.
Ja. Vielleicht auch beim Thema Kaufen, habe ich gerade gedacht, könnte auch der Punkt sein, sich einen Geldbetrag festzusetzen, den man zur Verfügung hat und den man vershoppen darf. Mhm. Und dass dann aber letztendlich dann doch die Kreditkarte gezückt wird und man irgendwie ins Minus geht und deutlich mehr vershoppt, als geplant war.
Ja, absolut. Und dann sagt ja das Märchen, dass die Mutter plötzlich krank wird. Welches Symptom könnte sich denn darunter verbergen?
Da könnte man sagen, dass es Entzugssymptome sind. Wobei natürlich mit gesundem Menschenverstand würde ich sagen, die Anna hat vielleicht, über sie sich vergiftet, über sie zu viel davon gegessen. Aber wir bleiben mal in der Metapher, dass sie Entzugssymptome bekommt. Das heißt, der Körper reagiert negativ darauf, dass der Stoff Rapunzel fehlt. Und hat das Gefühl, okay, mir geht's nicht gut damit, ich brauche wieder mehr davon. Ich brauche die Dosis, die ich davor hatte, mindestens diese Dosis.
Absolut. Das haben wir interessanterweise auch teils bei nicht stoffgebundenen Abhängigkeiten. Da ist die Evidenz, also die wissenschaftlichen Untersuchungen sind nicht ganz eindeutig. Deswegen wurde das bei den Verhaltenssüchten zum Beispiel auch nicht als Kriterium genommen. Aber es gibt betroffenen Berichte, die sagen zum Beispiel auch bei Videospielabhängigkeit oder Kaufsucht, wenn dann das Verhalten unterbunden wird, kämpfen sie zum Beispiel sehr mit Gereiztheit, mit schlechter Stimmung oder so einer inneren Unruhe. Und auch das kann als Entzugssymptome eingeordnet werden, auch sogar bei nicht körperlichen Süchten, da eben dann natürlich auf psychologischer Ebene.
Das finde ich gerade bei Substanzen, die jetzt nicht so klassisch sind wie Alkohol oder auch Heroin, sondern eher so Substanzen wie Cannabis oder auch Kokain, Amphetamin in diese Richtung, finde ich das sehr wichtig, weil da ist es oft, ist das emotional-psychologische als Entzugssymptom viel stärker als das körperliche. Also manche haben im Prinzip auch gar keine körperlichen Entzugssymptome, außer vielleicht, dass sie halt körperlich am Arsch sind, weil sie zu wenig geschlafen haben. Beim Cannabis ist natürlich das Schwitzen auch noch so ein Thema. Aber es ist eher dieses, die Stimmung geht rauf und runter. Man hat das Gefühl, man kriegt überhaupt nicht mit, wann die Stimmung wechselt. Man ist leicht reizbar. Man hat die innere Unruhe, wie du es beschrieben hast. Albträume kommen auf oder generell Träume kommen irgendwie wieder mehr auf. Bei Benzos, ne? Mhm. Bei Benzodiazepinen, ja. So, ich nenne es mal Beruhigungsmittel im Erweiterten.
Das Valium, ne? Das kennen, so, glaube ich, viele als,
genau,
Begriff.
Oder Tavor, ja, genau, ne? Ja. Als irgendwie angstlösendes Mittel. Dass da die psychischen Sachen eher als Entzugssymptome, ja, zu benennen sind.
Genau.
Ne? Das ist wichtig zu sagen.
Die aber genauso zählen.
Absolut, die, ja, zählen absolut genauso.
Das nächste Kriterium hast du schon geschickt angedeutet. Du hast gesagt, man muss mindestens dieselbe Menge nochmal nehmen. Häufig oder als ein Kriterium der Abhängigkeit wird benannt, dass es eine Dosissteigerung braucht, um dieselbe Wirkung zu erzielen. Das nennt man die sogenannte Toleranzentwicklung. Auch die haben wir im Märchen. Die Mutter berichtet, dass sie immer mehr und mehr Rapunzel, Feldsalat braucht. Und auch das ist eine super spannende Geschichte, weil häufig auch bei den substanzgebundenen Abhängigkeiten Leute sich bis zu einer Dosis steigern, wo jemand, der die Substanz nicht konsumiert, teilweise tot wäre bei diesen Mengen. Also das erkennt man, du arbeitest ja auch teils im Akutsektor, da werden Leute mit Promillezahlen aufgenommen, ja, die aber noch komplett gehen, reden können. Und, ja, wenn wir diese Promillenzahlen hätten, wären wir jenseits von Gut und Böse. Ja. Das ist tatsächlich die Toleranzentwicklung. Und das kann man häufig auch, wenn man in der Anamnese guckt, sehr schön nachvollziehen, wie sich langsam die Dosis gesteigert hat.
Ja, das ist so der Klassiker. Ich weiß nicht, wie bei euch die Regel da war, aber man hat ja so eine Promillegrenze, wenn Leute stationär kommen, ab wann man die ins Allgemeinkrankenhaus verweist. Ich will jetzt keine konkreten nennen, weil am Ende wird das sonst noch als Druckmittel mal irgendwo verwendet. Aber man sagt so, wenn man die Leute nicht kennt, muss man kritischer sein. Ne? Wenn man die Leute kennt und weiß, wie der Entzug ist, dann kann man ein bisschen lockerer sein. Aber ich glaube, es ist immer irgendwie sowas im 2-2-5 Promille-Bereich.
Die Regelung kenne ich auch, ne? Ja.
Bei Leuten, die man wirklich sehr gut kennt, kann es irgendwie auch mal 3 sein. Aber das ist eher sozusagen im 2-2-5 Promille-Bereich. Ja. Und so als Referenz finde ich auch nochmal interessant, wenn man so hört von so Unfällen, ne, in den Nachrichten, Leute sind irgendwie alkoholisiert gefahren. Und dann hört man dann manchmal, die Leute hatten irgendwie 4, letztens war einer mit 5 Promille.
Oh, das habe ich auch zwar in Hessen, ne?
Ganz genau.
Das war in der Hessenschau, habe ich das gehört, ja.
Wo man sich denkt, wie kann ein Mensch überhaupt noch stehen? Mhm. Ja? Das ist auch immer, finde ich, ein indirektes Kriterium, wo dann Leuten, die in dem Bereich sozusagen arbeiten, dass sich auskennen, oder vielleicht auch für einen selbst ein Kriterium sein könnte, wenn man mal angehalten wird von der Polizei, dass dann eigentlich schon klar ist, dass eine Sucht bestehen muss.
Ja.
Kann mir keiner erzählen.
Ja, das ist ein guter Punkt.
Man braucht Zeit. Man braucht Zeit, um sich das, um den Körper so zu trainieren, mit der Promilleanzahl überhaupt noch im Straßenverkehr unterwegs zu sein.
Guter Punkt. Sehe ich genauso. Uns fehlen noch 2 Kriterien. Welche gibt es denn noch?
Wir haben Vernachlässigung anderer Interessen. Da könnte man sagen, da hast du ja so ein Stichwort eingeengt gesagt. Ne?
So ein ganz typischer Psychotherapeuten-Sprecher.
Genau, dass ihr Fokus und ihr Blick so sehr fokussiert war auf, kriege ich meinen Feldsalat wieder. Ne? Also statt vielleicht noch ein Buch über das Thema Mutterschaft zu lesen oder sich schon mal zu informieren, was für ein Kinderwagen gekauft wird, hat sie sich hauptsächlich nur noch mit dem Thema beschäftigt und auch letztendlich ihren Mann mit eingebunden, dass der sozusagen ja auch gucken soll, dass er bloß jetzt irgendwie was besorgen soll. Das heißt, es war generell so, dass andere Interessen sehr vernachlässigt wurden.
Absolut. Da muss vielleicht noch mal kurz erwähnt werden, du hast es so schön angesprochen, Rapunzel leider, wie die meisten Märchen aus dieser Zeit, sehr sexistisch. Die Frauen in der nicht sehr vorteilhaften Rolle häufig, hier die Mutter natürlich auch. Und genau, was du gesagt hast, die Vernachlässigung anderer Interessen oder die Einengung, finde ich auch immer, ist ein großes Thema bei illegalen Substanzen. Wenn Leute berichten, dass sich irgendwann das ganze Leben nur noch darum geht, wie können sie auch wirklich die nächste Dosis bekommen oder wie kriegen sie auch das Geld her, um sich wieder etwas zu beschaffen. Das finde ich auch immer sehr eindrücklich, wenn Betroffene berichten, dass sich da wirklich vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen ganz oft gehört, schon die Frage darum geht, wie kriegt man wieder auch jetzt die Substanz?
Ja, ist auch ein indirektes Kriterium, wenn Leute dann aufhören zu konsumieren oder auch, ne, jetzt für die Betroffenen gesprochen, wenn ihr jetzt merkt, okay, ich habe jetzt mal aufgehört, aus welchen Gründen auch immer, und plötzlich stellt ihr fest, es ist so viel Zeit plötzlich an einem Tag. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Zeit rumkriege. Und ich weiß gar nicht, wie ich mich beschäftigen soll. Und ihr euch dann fragt, was war denn vorher jetzt anders? Dass das oft dann genau die Antwort auf die Frage ist, dass man sich sowohl gedanklich als auch faktisch mit der Zeit, ne, entweder Geldbeschaffung oder Stoff beschaffen oder das Konsumieren, dass das so viel Zeit eingenommen hat, dass man gar nicht mehr gewohnt war, überhaupt andere Interessen oder auch Arbeit irgendwie zu verfolgen.
Ich finde es immer wieder auch dann aber total schön, in der Therapie zu sehen, was dann auf einmal für Hobbys oder auch für Ressourcenzeit ist, wo vorher einfach komplett der Konsum stand. Und das ist immer, finde ich, schön, da Betroffene auch begleiten zu können auf diesem Weg wieder zu mehr Freiheit und wirklich auch zu mehr gedanklicher Freiheit. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Und wer jetzt sagt, oh Gott, wie soll ich mir so viele Kriterien merken, habe ich eine gute Nachricht. Das letzte kennen wir schon. Das ist nämlich das, wenn man so will, des schädlichen Gebrauches. Nämlich auch hier, wie du eben schon gesagt hast, dass man weiter konsumiert, trotz ganz klarer Nachteile, trotz dass man sieht, das ist wichtig, das muss wirklich gesehen werden, dass das extreme negative Folgen hat. Und auch das, finde ich, bringt das Märchen schön rüber. Den beiden ist klar, dass sie das Kind verlieren werden und nehmen es aber in Kauf für das Weiterkonsumieren des Feldsalates. Und das erklärt auch wieder ein bisschen die ICD-Logik, dass man sagt, das ist ja der Missbrauch. Und wenn dann eben mehrere der anderen Kriterien zukommen, dann sprechen wir von Abhängigkeit. Um genau zu sein, aktuell müssen 3 dieser 6 Kriterien gegeben sein, um eine Abhängigkeit diagnostizieren zu können. Genauso wie beim schädlichen Gebrauch eben, das muss ein Monat, das im letzten Monat so gewesen sein oder im letzten Jahr wiederholt. Was auch noch wichtig ist, und das hattest du eben noch schon erwähnt, es gibt so ein bisschen, gerade unter Suchtmedizinern, die Idee oder die Haltung zu sagen, Entzug reicht. Weil wenn jemand entzügig ist, hat er schon eine körperliche Abhängigkeit entwickelt. Ich finde, das kann man durchaus auch bestätigen aus klinischer Perspektive, aus so Erfahrungswerten, die wir haben. Wichtig ist, es ist aber nicht die offizielle Regel. Ja. Wenn jetzt jemand nur Entzug hätte und keines oder nur ein weiteres Symptom, wäre es keine Abhängigkeit. Nur da, wenn ihr entweder das mal gehört habt oder selber in dem Kontext arbeitet, die Haltung ist weit verbreitet mit dem Entzug reicht.
Ich finde das aber auch sinnvoll, dass das alleine nicht reicht, weil ich auch immer wieder Leute erlebt habe, die über Jahre keine Entzugssymptome entwickeln, wo keine Ahnung, wie der Körper funktioniert, aber das Mengen sind, wo andere ganz klar schon Entzugssymptome haben und die merken aber dann nicht groß viel, außer vielleicht erhöhter Blutdruck, wo sie halt dann medikamentös eingestellt sind. Und dann irgendwann schlagartig plötzlich ein Entzug auftritt, vielleicht 20 Jahre danach. Und davor aber hätten sie dann die Kriterien nicht erfüllt, hätten keinen Zugang zur Unterstützung gehabt und hätten vielleicht für sich selber das Thema auch verleugnet. Deswegen finde ich, ist das richtig, dass man, dass es nicht offiziell als Kriterium gilt, aber man, dass man es halt, dass es oft als Kriterium schon irgendwie Sinn macht, das mit einzubeziehen.
Total. Dasselbe gilt für ein paar andere Kriterien, die jetzt nicht genannt wurden, die ihr immer mal wieder findet. Das schwirrt so durch verschiedenste Medien durch, dass das auch Kriterien sind. Die haben alle ihre Berechtigung. Das, finde ich, zeigt auch die Erfahrung. Aber es hat eben der ICD nicht gereicht, beziehungsweise die Expertinnen und Experten haben gesagt, nee, durch die 6 lässt sich wirklich am trennschärfsten festhalten. Das ist sowas wie, dass man schon angesprochen wurde auf dem Konsum. Das hört man ganz häufig, dass man morgens, wenn man aufwacht, schon die Substanz braucht, um den Tag zu starten. Oder auch Versuche, dass man das schon aufgehört hat, der Konsum dieser Substanz. Das sind alles, wenn man so will, so Halbkriterien. Die, finde ich, auch alle Hinweise geben kommen. Da kommen wir gleich noch zu, was einem helfen kann. Aber wo man auch sagen muss, das sind keine offiziellen Kriterien.
Ja. Ich würde kurz gerne noch einen Aspekt ergänzen zu dem letzten Punkt, also fortgesetzter Konsum trotz schädlicher Folgen. Du hattest in deiner Formulierung gesagt, wenn da schon irgendwie extreme Folgen zu bemerken sind. Und da fiel mir so ein, dass ganz oft in den Gesprächen mit Betroffenen das so eine sehr schöne Definitionssache war, was extreme Folgen sind und auch, was für Folgen man überhaupt dem Konsum zuschreibt. Also so ein Klassiker ist, Beziehungen, die immer wieder in die Brüche gehen oder Konflikte, die da sind oder Arbeitsplatzwechsel, Konflikte am Arbeitsplatz, dass das was ist, was ganz oft überhaupt nicht mit dem Konsum in Zusammenhang gebracht wird, weil man dann denkt, naja, nur wenn ich jetzt wegen dem Konsum einen Konflikt oder ein Beziehungsende hatte, nur wenn ich jetzt vielleicht total drauf oder breit auf der Arbeit erschienen bin, dann könnte man sagen, es hat damit zu tun. Aber dieser Sprung von wenn ich zum Beispiel meinen Konsumstoff gerade nicht habe und noch nicht weiß, ob ich ihn kriege oder noch den ganzen Tag vor mir habe, dass ich dann gereizt bin, dass ich innerlich angespannt bin, dass ich insgesamt misstrauischer anderen Menschen gegenüber werde, weil ich so sehr in meiner eigenen Welt bin, dass diese Dinge dazu führen, dass meine Beziehungen gestört sind oder ich Konflikte am Arbeitsplatz habe oder einfach ein scheiß anstrengender Kollege bin, ja, oder Kollegin, dass das dann oft nicht benannt wird und erst in dem Gespräch deutlich wird, wenn man noch nachfragt. Das heißt, ich würde mich nicht zu leicht verleiten lassen, sowohl als aus betroffener Sicht als auch aus therapeutischer Sicht, nur nach Sachen zu suchen, die schon beim ersten Hinschauen direkte negative Folgen oder Konsequenzen sind.
Sehr wichtig.
Nochmal nachzufragen.
Ja, jetzt wo wir die Kriterien haben, haben wir aber leider in der Realität, wie man erwarten kann, häufig das Problem, dass, wie du so schön gesagt hast, dickes Buch dann mit Lebensrealität manchmal clasht. Und wir uns dachten, wir wollen uns jetzt nochmal der Frage stellen, wie man denn jetzt wirklich im Gespräch oder wenn man es bei sich selbst oder bei Angehörigen oder Betroffenen irgendwie mal nachempfinden will, gucken kann, ob denn da eine Abhängigkeit gegeben ist, ein Missbrauch oder man sagen würde, nee, zumindest laut der Idee liegt da keine Diagnose vor. Und da ist erstmal wichtig, dass das Gespräch nur eines von verschiedenen Möglichkeiten ist. Generell wird in der psychiatrischen Diagnostik, dadurch, dass es so komplex ist mit diesen abstrakten Konstrukten und es manchmal wirklich schwer zu beurteilen ist, nur im Gespräch, dazu geraten, eine sogenannte multimodale Diagnostik durchzuführen. Das heißt, neben der Anamnese, wie wir sie hatten letztes Mal, zum Beispiel auch Fragebögen oder so ein Interview durchzuführen. Interview klingt erstmal komisch, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Was damit gemeint ist, ist, dass man wirklich so ein Heft hat, wo die Fragen ganz klar vorformuliert sind und zwar auf so eine Art und Weise, dass sie quasi den Kern dieser Diagnosepunkte treffen sollen, dieser Kriterien. Wo nochmal klar ist, wo auch geholfen wird in dem Buch, wo es dann heißt, wenn die Person das und das antwortet oder wenn das unklar ist, fragen sie nochmal das, wie so ein Leitfaden für Leute, die in dem Bereich arbeiten. Und es gibt eben noch Fragebögen im Alkoholbereich, die haben immer so geile Abkürzungen, so Akronyme, das ist immer ein bisschen albern. Da gibt es den CAGE, wie der Käfig, oder Audit. Das sind Fragebögen, die betroffen oder man selbst, wenn man sagt, ich will das mal bei mir testen, ausfüllen kann, wo nachher ein Summenwert einem auch sagt, boah, da solltest du mal hingucken oder nicht. Und die Idee ist häufig, was hilft, wenn man sich unsicher ist, dass man verschiedener dieser Verfahren einsetzt und am Ende eben aus all diesen Infos guckt, was würde ich denn sagen, was da gegeben ist.
Ich finde das Stichwort, wenn man sich unsicher ist, ein sehr wichtiges, weil ich habe noch nie so einen Fragebogen verwendet. Ich meine, am Anfang hätte ich auch niemanden gehabt in meiner praktischen Zeit in der Klinik, der mir gesagt hätte, da gibt es Fragebögen. Aber ich finde auch, dass das in der Alltagspraxis, man müsste sich das kaufen als Therapeutin, Therapeutin, das muss man auch bedenken.
Ja.
Es braucht dann eine extra Zeit, es auch auszuwerten. Und ich finde, dass man schon sehr gut im Gespräch erarbeiten kann, ob das ein Problem ist oder nicht. Wenn es einem eine Unterstützung bietet, finde ich gerade am Anfang, um sich das auch besser zu merken, ne, was sind die Kriterien, finde ich, ist es eine gute Möglichkeit. Aber ich finde, wir sollten schon sagen, dass das kein Bereich ist, wo man auf jeden Fall solche Instrumente, Fragebögen, Interviews nutzen sollte.
Absolut. Ne?
Gibt es ja andere Bereiche. Zum Beispiel, ich finde, bei der Borderline-Diagnostik ist es was sehr Hilfreiches.
ADHS. Wird es sogar in den Leitlinien vorher
genau,
gesagt.
Genau, ja. Ne? Da würde ich sagen, das ist schon nochmal ein anderer Bereich, wo es sehr wichtig wäre. Hier ist es etwas, was man machen kann, aber definitiv nicht muss.
Genau, also es war vor allem auch gedacht zu sagen, eben wenn bei euch Unsicherheit herrscht oder wenn eben es allein durchs Gespräch super schwierig ist zu sagen, kann das noch eine Hilfe sein? Wie du richtig gesagt hast, es ist sehr aufwendig und jede Methode, die man noch hinzuzieht, erhöht natürlich den Aufwand. Wie in anderen Bereichen der medizinischen Diagnostik auch, wenn man dann noch das MRT macht und dann nochmal das, ist alles, kostet Geld, macht's mehr, kann aber eben dazu führen, gerade in schwierigen Fällen nochmal Diagnosesicherheit zu kriegen.
Ja, und als Betroffene glaube ich mittlerweile, wenn man googelt, habe ich ein Suchtproblem oder nicht, findet man glaube ich auch allerhand Fragebögen, die frei zugänglich sind. Da kann es vielleicht auch nochmal für einen selbst hilfreich sein, weil man ja nicht unbedingt immer einen Therapeut oder Therapeutin gegenüber sitzen hat, der einem dann die Fragen stellt.
Richtig, da würde ich ein bisschen gucken, wie seriös das alles wirkt. Aber genau, also da gibt es auch gute, kostenlose und seriöse Fragebögen.
Genau. Dann vielleicht haben wir uns gedacht, dass wir ein paar Fragetechniken einfach mal aufzählen? Also was sind so Fragen, die man entweder sich selbst stellen könnte oder eben im therapeutischen Kontext? Aus der Sichtweise würden wir die Fragen jetzt auch formulieren, wenn man als therapeutisch arbeitende Person herausfinden möchte oder das Gegenüber unterstützen möchte, zu reflektieren, ob da vielleicht ein Suchtthema besteht. Also auch das Benennen eines Suchtthemas oder Suchtproblematik, finde ich, ist auch schon mal ein bisschen offener als sind Sie süchtig oder nicht? Dass wir so ein paar einfach benennen. Und danach würden wir dann nochmal ein Rollenspiel anschließen, wo dann das Marty als Therapeut auch konkret umsetzen würde. In der Art, wie er es dann spontan macht, weil auch hier wieder weiß er im Prinzip gar nichts über die Person, die ihm gegenüber sitzt.
Wer die Anamnese-Folge gehört hat, weiß, dass wir es jetzt umgekehrt machen. Da haben wir ja relativ am Anfang der Folge das Rollenspiel gemacht und dann länger darüber gesprochen. Diesmal würden wir es einmal genau drehen und vorher eben die Sachen besprechen und dann nach dem Rollenspiel auch relativ schnell Feierabend machen. Gebt uns gerne Feedback, was euch besser gefällt, weil wir da einfach Erfahrungswerte brauchen, wie ihr mit so Rollenspielen im Podcast klarkommt, ob ihr die eher skippt, ob ihr sagt, nee, die sind super wichtig und an welcher Folge der, an welcher Stelle der Folge ihr sie gerne habt. Genau, gerne Feedback und dann erzähl doch mal, was sind so deine Best Practice bei der Frage, wie kommst du der Diagnose näher?
Eins wäre, was ich auch in der letzten Folge schon erwähnt hatte, was würden Sie, also in dem Fall sozusagen gegenüber sitzender Patient, Patientin, was würden Sie typischerweise tun, wenn Sie einen Scheißtag hatten? Wann oder was wäre das, was Sie machen würden, wenn Sie sagen, boah, da habe ich jetzt gar keinen Bock mehr drauf, auf das Gefühl, auf den Tag und so weiter? Das ist sehr offen formuliert. Das könnte auch andere vielleicht nicht so optimale Verhaltensweisen mit einbinden, die jetzt vielleicht auch keinen Suchtcharakter hätten. Ne? Könnte auch sowas heißen wie, ich sitze dann ein paar Stunden nur noch vor der Glotze. Ja? Aber würde auch dann solche Sachen zutage bringen wie, dann trinke ich halt irgendwie mal ein paar Bier oder ich rauche einen Joint. Dann, wann haben Sie das Gefühl, dass es irgendwie vielleicht zu viel war oder dass man selbst das Gefühl hat, ich kompensiere oder ersetze etwas damit. Das ist auch noch relativ frei formuliert. Wie geht man generell mit Stress oder Gefühlen oder schwierigen Tagen um? Also das wäre noch was anderes als, was würden Sie typischerweise tun, wenn Sie einen scheiß Tag hätten? Ne? Stattdessen, wie gehen Sie sonst noch oder wie gehen Sie mit Stress, Gefühlen oder einem scheiß Tag um? Wenn da jetzt vielleicht nichts kommt in diese Richtung, könnte man auch sagen, okay, oder wenn Sie jetzt irgendwie benennen, da sind die in die Strategien, dass man vielleicht sagt, könnte es sein, dass vielleicht das und das, der Joint oder das Bier, irgendwie auch zur Strategie Nummer 1 geworden ist. Mhm. Also um irgendwie so eine Priorisierung oder eine Entwicklung von etwas abzufragen. Genau, also ne, um da schon mal eine Richtung zu geben.
Ja, finde ich super Einstiegsfragen. Wir hatten es ja in unserer ersten Folge, da ist ja auch wirklich wichtig, auf Augenhöhe zu arbeiten, nicht irgendwie direkt sehr stigmatisierend in eine Richtung suggestiv zu fragen. Und da finde ich die Fragen echt super. Was meine To-Go-Frage ist, mit der ich sehr positive Erfahrungen gehabt habe, wenn das Gespräch schon was weiter ist, man quasi im Thema Konsum ist, zu sagen, wie würde sich denn Ihr Leben verändern, wenn der Konsum schlagartig aufhören würde? Das geht dann so ein bisschen in die Richtung Einengung oder eben, dass andere Sachen vernachlässigt werden. Das, finde ich, kann man damit häufig schön erfassen, ob dieses Kriterium eher gegeben ist oder nicht.
Dazu habe ich eine ergänzende Frage, bevor du zu einer anderen kommst. Mhm. Ich würde dann auch fragen, wenn Sie sich vorstellen würden, nie wieder oder mal ein Jahr nichts mehr zu konsumieren oder das und das nicht mehr zu tun, was passiert da innerlich bei Ihnen?
Ne? Oh, auch
also
schön,
die Unterscheidung
ja.
Zwischen alleine, wie fühlt es sich an, wenn man sich vorstellt, etwas nie wieder oder nicht mehr zu tun. Und deine Frage war ja so ein bisschen noch konkreter, ne?
Also was würde sich ändern, wenn Sie schlagartig...
Genau,
jetzt,
was würde sich ändern? Ne? Das
genau,
eine ist ne, in der Vorstellung, wie fühlt sich das an? Ne? Und das andere gezielt, glaube ich, eher so darauf ab, was würde man vielleicht im Alltag und im Leben bemerken oder beobachten können, was sich verändern würde. Das, je nach Fragetechnik ne, gibt es einfach Leute, denen passt die oder die Frage vielleicht besser.
Genau, also da finde ich es auch wichtig, individuell vorzugehen. Ansonsten hatte ich ja eben schon gesagt, es gibt diese Kriterien, die so immer genannt werden, häufig in Fragebögen, die jetzt nicht genau auf die 6 Suchtkriterien eingehen, die aber diagnostisch häufig auch sehr wertvoll sind. Und da finde ich mit die beste, die wir eben auch schon hatten, wirklich, was sagt Ihr Umfeld dazu?
Also zum Beispiel, wenn ich Ihren Partner oder Ihre Partnerin fragen würde, würde die sagen, es ist ein Problem? Gab es schon mal Streit wegen Konsum? Ne? Und vielleicht auch, wenn dann so Antworten kommen wie, ja, nee, weiß ich jetzt gar nicht so genau, dann wirklich auch mal zu sagen, was sagt denn ihr Bauchgefühl?
Ja.
Ne? Also entweder, was sagt ihr Bauchgefühl, was würde der Partner oder Partnerin sagen, aber auch selbst, was sagt denn ihr Bauchgefühl, ob das irgendwie problematisch geworden ist, der Konsum? Und meistens haben die Leute dann auch ein Bauchgefühl. Und es ist ja auch so die Kompetenz, selber irgendwie zu benennen, also da einzuschätzen, ob da ein Problem besteht, die ist ja letztendlich bei der Person selbst am besten da. Ne? Das heißt auch jetzt ne, an die Betroffenen gerichtet, wenn man mal in sich reinfühlt, dann hat man ja meistens schon eine Idee, ob da vielleicht irgendwas nicht mehr so normal ist.
Finde ich einen ganz hervorragenden Punkt. Man merkt, dass du eine systemische Ausbildung hast. Das ist eine typisch systemisch zirkuläre Frage. Wenn XY hier anwesend wäre, was würde sie dazu sagen? Finde ich eine super Sache. Da, finde ich, kommt man in mal ganz andere Gefilde oder Tiefen, dringt man davor durch so eine Fragetechnik. Also bin ich riesen Fan von. Hast du noch eine konkrete Fragetechnik? Sonst habe ich noch einen Trick, den ich häufig mache, wenn wirklich man merkt, man kommt an der Stelle nicht weiter.
Mhm. Ich hätte noch einen Punkt zum Thema Zeitkriterium, weil das oft ganz schwer zu benennen ist, wenn man vielleicht Phasen hat, wo mehr oder weniger Konsum war und dann ist es irgendwie so, ja, nee, weiß ich jetzt nicht, ob ich da insgesamt ein Problem habe oder seit wann ich ein Problem habe, dass ich dann frage, seit wann würden Sie sagen, ist der Konsum problematisch? Das ist so allgemein, dass man nicht sagt, ab wann ist es täglich, ab wann war es die Menge, ab wann haben sie sich gestritten, sondern ab wann war er problematisch? Und das ist ein sehr subjektiver Eindruck. Und warum war er ab da problematisch? Auch das kann sehr individuell sein. Ab wann war es täglich, ist manchmal noch was irgendwie hilfreich ist, weil das für die Leute klarer zu umreißen ist. Ne? Also wenn die von einmal im Monat, alle drei Monate zu ein paar Mal die Woche, kann alles Mögliche heißen. Mhm. Aber der tägliche Konsum ist doch meistens etwas, was die Leute dann konkreter für sich benennen können, ab wann das der Fall war. Und ab wann gehörte es zum Alltag oder ab wann gehörte es zu den Wochenenden? Ab wann
schöne
gehörte
Frage.
Es zum Urlaub fest dazu? Das
sehr
sind irgendwie nochmal so konkrete Bereiche, wo man sich meist auch besser erinnern und zuordnen kann.
Gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, eine Sache, die ich häufig noch anwende, wenn ich merke, irgendwie das Gespräch, ich werde nicht schlau draus so richtig, ob da Kriterien gegeben sind, wie die Person vielleicht auch selbst den Konsum sieht. Häufig auch, wenn Leute, finde ich sehr schwierig, über einen sehr, sehr langen Zeitraum, aber jetzt nicht so viel konsumieren, ist ja gar nicht deutlich, ob sowas wie Entzug überhaupt vorkommen kann, weil der tritt ja erst ein, wenn man es nicht nimmt. Und den Fall hatte ich neulich erst, dass ich mit jemand kam in unsere Klinik mit Thema Cannabis. Ich finde generell, weiß nicht, ob dir das auch so geht, Cannabis ist häufig Endgegner, was so Frage Abhängigkeit, schädlicher Gebrauch nicht da ist. Jetzt durch die Legalisierung natürlich auch nochmal ein Thema. Genau, und da war das genauso, so ein Gespräch, wo ich während wir gesprochen haben und ich hatte das Gefühl, die Klientin war auch nicht ganz zufrieden, also hat auch gemerkt, dass wir irgendwie ein bisschen schwimmen und nicht so schlau draus werden. Und dann ist immer noch ein Trick von mir, das haben wir dann auch gesagt, dass wir gesagt haben, eine Woche mal wirklich alles weglassen und wir gucken mal, was in der Woche passiert, wie es ihnen geht, was sie auch an sich so wahrnehmen. Und dann sprechen wir uns in der Woche nochmal und sie kam eine Woche später wieder und hat berichtet, die Woche war furchtbar. Sie war komplett unruhig. Sie hat auch das Feedback von Familie und von beruflich auch gekriegt, dass sie super gereizt sei. Und das hat sie selber total erschrocken, dass sie gesagt hat, ich bin echt ein anderer Mensch. Und was ich total spannend fand, und dann gesagt, okay, was machen wir jetzt mit der Info? Weil davor war sie immer relativ entspannt. Und sie sagte, nee, auch wenn diese Woche furchtbar war, die hat mir gezeigt, da will ich hin. Und ich will jetzt endgültig mit dem Cannabis aufhören, weil ich eben gemerkt habe, das wird jetzt zum Problem. Und ich will nicht so sein wie in dieser Woche jetzt, wenn ich es weglasse. Und das kann auch immer noch ein Trick sein, zu sagen, okay, wir vereinbaren eine Zeit, bitte komplett ohne Konsum, nicht zu lange, eben eine, zwei Wochen. Und sie berichten wirklich mal, was in der Zeit passiert.
Mhm. Ich habe ein ähnliches Beispiel, ist gerade auch aktuell. Jemand, den ich ambulant sehe, der nach einer Behandlung rückfällig geworden ist mit Alkohol. Am Anfang waren das irgendwie 1-2 Bier und dann wurde es schrittweise so ein bisschen mehr. Immer so unter dem Deckmantel, ja, weil es auf der Arbeit gerade scheiße ist und stressig, dass ich einfach mal runterkomme und irgendwie mal abschalten kann. Und wir haben darüber gesprochen, ne, ist es irgendwie schon auf einem problematischen, im problematischen Bereich. Er hat gesagt, ja, so 100% bin ich auch nicht motiviert, es sein zu lassen, weil eigentlich ist es ja noch nicht so schlimm. Und dann ging es um die Frage, macht er nochmal Tagesklinik oder nicht?
Ah, ja.
Und er hat dann gesagt, nein, er will jetzt erst nochmal auf der Arbeit, kann er gerade nicht ausfallen, er hat demnächst auch Urlaub und da wird er dann ganz klar nichts trinken und wird dann sozusagen gucken, wie das klappt, weil er ist sich ja sicher, das ist wegen der Arbeit, dass er dann immer ein Bedürfnis hat zu trinken. Und dann haben wir vereinbart in Ordnung, wir telefonieren und haben dann einen Termin nach dem Urlaub. Und dann hat er den Termin danach abgesagt und mir eine E-Mail geschrieben, dass er nicht in der Lage gewesen wäre zu fahren und deswegen sozusagen um ein telefonisches Gespräch bittet. Und hat erzählt, dass er es im Urlaub nicht geschafft hat, aufzuhören. Er hat die Menge zwar deutlich reduziert, weil er nicht so gestresst war durch die Arbeit, aber er hat gemerkt, es wäre ein Kampf gewesen für die gesamte Woche, wirklich gar nichts zu trinken. Und diesen Kampf wollte er nicht eingehen in seinem Urlaubsgefühl sozusagen. Und hat dadurch gemerkt, es ist doch ein größeres Problem als gedacht. Das finde ich nochmal so als Ergänzung. Es ist nicht nur, schaffe ich es überhaupt, es wegzulassen, sondern auch, sind die Gründe, die ich mir selbst sage, warum ich konsumiere. Und wenn das nicht mehr vorliegt, kann ich ja sofort aufhören. Da ist ja Arbeit so ein Klassiker.
Ja, absolut.
Sind die vielleicht mal der Grund gewesen, aber mittlerweile ist es so aus den Fugen geraten, dass das nicht mehr als Grund alleine zählt, dass es dann auch nicht mehr klappt, aufzuhören, auch wenn man im Urlaub ist. Das wäre ja auch so in diese Richtung. Ja, das als Beobachtungsaufgabe zu geben und abzuwarten.
Ja.
Und letztendlich, nach diesem Urlaub, war er dann deutlich bereiter, auch zeitnah eine tagesklinische Behandlung nochmal zu machen.
Voll. Und ich finde es nochmal eine gute Entlastung auch für alle Zuhörerinnen und Behandlerinnen und Behandler. Ihr müsst nicht bis zu Punkt X dahinter kommen, sondern eben könnt auch so etwas machen, um auch nochmal schlauer zu werden.
Genau.
Gut. Ich würde sagen, wir sind mit dem Podcast-Teil des Erzählens soweit am Ende. Wir würden jetzt noch ein Rollenspiel machen, wie Janina angekündigt hat, wo ihr hoffentlich, wenn es gut läuft, all das, was wir jetzt die letzten 50 Minuten erzählt haben, wiederfindet.
Und ich vielleicht auch zwischendrin, also mal überlegt, vielleicht habt ihr auch einen Zettel und einen Stift oder so, der macht es gedanklich, zu überlegen, was von den Dingen, die ihr jetzt gehört habt, an Kriterien, an Hinweisen, ob es eine Abhängigkeit oder ein Missbrauch ist oder nicht, zeigen sich in einem Rollenspiel. Und vielleicht auch gewisse Fragetechniken, die ihr wiedererkennt oder neue Sachen, wo ihr sagt, das wäre für mich was Hilfreiches. Und diejenigen, die sich selbst vielleicht angesprochen fühlen, sich zu fragen, okay, könnte ich mich in der Person wiederfinden, die dort als Patient sitzt? Und was würde ich auf die Fragen des Therapeuten in dem Rollenspiel vielleicht antworten?
Ich bin bereit, wenn du bereit bist.
Ich bin bereit. Los geht's. Und wie heiße ich eigentlich?
Stimmt. Beim letzten Mal war ich Herr Sonntag. Dann bist du Herr Montag. Wollen wir den Gag machen, dass wir in jedem Rollenspiel die Wochentage durchgehen?
Okay. Ja, okay. Ich bin Herr Montag.
Okay. Hallo, Herr Montag. Schön, dass Sie wieder da sind. Jetzt zur unserer zweiten Sitzung hier in der ambulanten Psychotherapie. Letztes Mal, Sie erinnern sich vielleicht, habe ich ganz viel gefragt, ein bisschen Sie ausgequetscht. Das ist das, was wir so ein bisschen die Anamnese nennen. Und genau, da würden wir jetzt einmal weitermachen. Und mich würde natürlich auch interessieren, was haben Sie sich vom letzten Mal mitgenommen? Oder wenn Sie es nochmal zusammenfassen würden, was haben wir eigentlich letztes Mal besprochen?
Naja, also wir haben darüber gesprochen, dass ich, also was ich ja auch immer noch nicht so sehe, aber dass halt, ja, also manche Leute denken halt, dass ich da irgendwie ein Problem habe. So. Klar, ich verstehe, dass sie ihren Job da auch machen müssen. Und ich meine, wenn der Hausarzt schon auf die Überweisung draufschreibt, dass da irgendwie was mit Sucht ist, dann müssen sie natürlich darüber reden. Aber wie gesagt, ich sehe es immer noch nicht so. Aber ja, ab und zu ziehe ich halt mal ein bisschen Nase Koks, ab und zu auch ein bisschen Pep. Gerade halt, also wie gesagt, bei Geschäftsabschlüssen, ich bin halt einfach sehr erfolgreich und wenn man erfolgreich ist und regelmäßige Geschäftsabschlüsse hat, die einfach richtig gut laufen, dann muss man einfach mal ein bisschen Dampf ablassen. Das verstehen Leute, die nicht in der Branche sind, manchmal auch nicht so. Aber ja, also wir haben darüber gesprochen, dass ich immer mal wieder halt Koks und Pep konsumiere und auch im Urlaub manchmal oder auf Partys und so. Dann haben sie halt noch so, also sie haben ja wirklich alles abgefragt, was man irgendwie so nehmen kann. War ja ihre Meinung, dass vielleicht auch beim Alkohol, dass es ja vielleicht auch dann regelmäßig ist, weil ich das halt dann oft am Anfang davor halt oder mit zusammen irgendwie dann trinke.
Genau, also ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Vielen Dank auch, dass Sie hier sind, weil Sie sagen ja selber, so ganz den Grund sehen Sie noch nicht. Und das Gefühl.
Naja, also ich will schon Therapie und so, weil irgendwo geht es mir scheiße, aber ein bisschen scheiße, sage ich jetzt mal. Aber ich sehe halt nicht, warum es jetzt irgendwie was mit Thema Sucht zu tun hat. Also ich meine, Süchtige, also so Junkies, das sind ja andere Leute.
Und ich glaube aber, Sie haben selber gesagt, Sie sind ja super erfolgreiche Geschäftsmann. Und ich glaube, das können Sie auch nur, weil Sie wahrscheinlich auch sehr sauber und sehr sorgfältig arbeiten. Zumindest habe ich Sie so eingeschätzt. Und genau, und das ist mir nur genauso wichtig, dass wir hier nichts übersehen. Und ich will Ihnen auch die bestmögliche Therapie anbieten. Ich glaube, die haben Sie sich auch verdient. Ich glaube, Sie sind jemand, der sich jetzt nicht mit halbem zufrieden gibt. So würde ich Sie absolut nicht einschätzen.
Ich habe auch keine Zeit zu verschenken. Das heißt, wenn wir hier sprechen, dann muss mir halt schon auch was bringt.
Und das finde ich gut, weil das haben wir gemeinsam. Auch ich will nicht in eine falsche Richtung arbeiten. Ich glaube, da wären wir beide unzufrieden. Da sind wir, glaube ich, relativ ähnlich. Und deswegen ist mir so wichtig am Anfang, dass wir sozusagen alles klar haben, dass wir nichts übersehen, dass ich Ihnen auch einen Behandlungsplan anbieten kann am Ende unserer probatorischen Sitzungen, wo Sie sagen, ja, da finden Sie sich wieder. Und mich würde tatsächlich interessieren, Sie haben das direkt am Anfang gesagt, wer ist denn unzufrieden mit Ihrem Konsum? Sie haben gesagt, Ihr Umfeld, Ihr Hausarzt.
Naja, also mein Hausarzt, der ist halt so ein bisschen einfach so, der ist einfach so ein bisschen pingelig. Der war halt der Meinung, dass meine Leberwerte irgendwie leicht erhöht sind, dass es nicht so normal ist. Aber also die waren halt nur minimal erhöht. Ja.
Und ist der Meinung, was eher unüblich wäre durch Koks oder Amphetamine, wären die Leberwerte erhöht?
Naja, also der hat gesagt, so irgendwie Alkohol und Leber ist ja, glaube ich, irgendwie so ein Ding.
Genau,
so.
Das ist so ganz typisch.
Und er meinte halt, also ich meine, Ärzte haben ja so immer hier so einen Sprech, aber also ich habe durch die Blume verstanden, dass er mir gesagt hat, dass ich scheiße aussehe. Also dass ich irgendwie so
ist ja sehr charmant
abgefuckt aussehe, so fertig und irgendwie so abgeschlagen und so blass. Und weil ich halt mal erwähnt habe, also ich habe ihn halt mal gefragt, ob er vielleicht eine Idee hat, weil ich meine, Ärzte sind ja auch in ihren Kreisen und nehmen die regelmäßig Koks. Das weiß man ja, dass ich ihn halt mal gefragt habe, ob er halt irgendwie mal Kontakte hat, weil mein Dealer halt mal irgendwie nichts gerade hatte. So, und dann war halt der Meinung, also, dass ich vielleicht auch dann davon irgendwie zu viel, so, keine Ahnung. Und
okay, das heißt, wenn ich Sie da kurz unterbreche, wenn ich Sie richtig verstehe, sagt der, Leberwerte sind erhöht?
Minimal leicht
erhöht. Minimal, und er sagte, vom äußeren Erscheinungsbild, ich höre raus, Haut ist ein Thema, wie sie so wirken, dass er sich da Sorgen macht.
Ja, so müde halt und so und ja und vielleicht habe ich ihr auch erzählt, dass ich dann ab und zu auch mal Stress mit meiner Frau habe und so.
Was sagt die denn dazu?
Ah ja, das heißt, sie kennen Frauen doch, ganz ehrlich. Die sind halt so, weiß nicht, ob sie ihre Tage dann einfach manchmal hat. Gefühlt hat die auch ständig ihre Tage, auch immer wenn ich mit der Vögel bin, hat die ihre Tage und so. Die stresst halt rum, weil sie halt sagt, dass ich halt ständig dann auch so, ja, dann so aggressiv halt auch immer wieder wäre oder irgendwie so aufdringlich. Und die meint halt, es liegt daran, dass ich halt dann halt häufiger mal so ein Näschen ziehe.
Okay, das heißt, sie sieht Aggression bei Ihnen und nimmt da an, dass das Kokain die Ursache ist.
Ja, also ich meine, die kennen sich damit ja auch nicht aus, ne? Ob jetzt Kokain oder halt irgendwie das Pep halt und so, weiß ich jetzt nicht. Aber die sagt halt, wenn ich sozusagen nach dem Geschäftsabschluss dann irgendwie feiern gehe und dann mal irgendwie so richtig, einfach mal richtig gut ballern gehe, dass ich dann halt, wenn ich nach Hause komme, unerträglich bin. Ja, das halt, das Problem ist halt auch, dass sich die Frauen ja untereinander austauschen und die ist halt auch befreundet mit der Frau von einem Kollegen in der Firma. Und da hat die halt auch schon mitgekriegt, dass da manchmal halt auch schon ein bisschen was schief geht.
Oh, okay. Und wie sehen Sie es selber denn? Weil Sie als Geschäftsmann, ich kann mir vorstellen, dass Sie relativ gute Kosten-Nutzen-Abwägungen machen, immer was Ihr Leben angeht. Und jetzt Kokain ist nicht so günstig und ich meine,
wollen Sie sagen, ich kann mir das nicht leisten?
Ich glaube, dass Sie es gut leisten können, aber was ich sagen will, ist, ich glaube, Sie sind niemand, der Unnützkosten verursacht oder sagt, da gebe ich unnütz für Geld für aus. Wofür würden Sie sagen, ist es denn gut, das Kokain oder auch die Amphetamine? Warum lohnt sich für Sie das Invest, da monatlich Geld reinzustecken?
Na, also zum einen, wenn man einen Job hat, wo man einfach sehr viel Druck und sehr viel Verantwortung hat und einfach mit riesigen Summen zu tun hat, dann muss man ab und zu einfach auch mal Dampf ablassen und das geht damit halt einfach ziemlich gut. Es macht Bock. Man kann das irgendwie gut in der Gemeinschaft machen, wenn man dann irgendwie noch ein Champagner öffnet und so. Man braucht auch nicht unbedingt eine andere Person, weil wenn ich jedes Mal Vögel mir zum Druck ablassen, habe ich Ihnen ja gerade schon gesagt, das ist ein bisschen schwierig mit meiner Frau. Es ist ein bisschen mehr Aufwand.
Ja.
Ich habe manchmal einfach auch wirklich lange Arbeitstage, wo ich irgendwie bis nachts halt arbeite. Wenn ich halt dann am nächsten Tag noch einen wichtigen Termin habe, die erwarten von einem ja auch, dass man funktioniert. Und dann, wenn ich dann ein bisschen was ziehe, dann bin ich halt einfach auch fitter.
Okay, das heißt, ich höre aber so drei Rückgründe raus. Eine sagen Sie Stressbewältigung, das Ihnen hilft runterzukommen. Das andere ist das Gesellige. Das verbindet so ein bisschen auch in gemeinsamer Runde. Und das dritte aber auch Leistung. Gerade wenn Sie sagen, die Nächte müssen durchgepowert werden, das geht mit so was Ausputschendem wie Kokain natürlich besser.
Ja, oder halt dann Pep. Also ich würde sagen, Pep ist dann vielleicht eher so dann dafür da. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt ständig brauche, um meine Leistung zu steigern, weil generell bin ich einfach ein sehr leistungsfähiger Mensch. Also okay, das ist halt so ab und zu mal.
Was, wenn man mal so ein Gedankenexperiment machen würde, wenn das plötzlich alles weg wäre, was würde sich ändern? Alkohol, Amphetamine, Kokain? Was wäre anders?
Das wäre ganz schön langweilig.
Okay. Also der Kick würde irgendwie fehlen. Ich würde mir auch vorstellen, der Stress, also wenn Sie sagen, wenn ich mir das so vorstelle bei Ihnen, durch erfolgreiches Geschäftsleben ist der Stress wahrscheinlich konstant hoch. Sie nehmen es runter durch die Substanzen, es geht dann wieder hoch. Wie würden Sie sonst Stress reduzieren, wenn es die Substanzen nicht mehr gäbe?
Ja, schwierig, ne? Mhm. Also so trainieren gehen ist ja auch immer ein bisschen schwierig so mit der
okay,
Zeit.
Ja, ja.
Mit dem Sex habe ich ja auch schon gesagt, schwierig. Ah ja. Naja, ich meine, wenn es auf der Arbeit irgendwie auch mal ein bisschen ruhiger war, jetzt war es ja einfach auch viel die letzte Zeit so.
Ja.
Ne? Also ich ist ja nicht so, dass ich das jetzt auch schon immer gebraucht habe. Ne? Also vielleicht würde es mir auch gar nicht so sehr fehlen, wenn jetzt einfach mal gerade die aktuellen Projekte abgeschlossen sind. Also
okay, check ich, ja. Ich würde, wie ich so einschätze, wie wir auch die Termine hier ausgemacht haben, Sie sind ja auch ein sehr planungssicherer Mensch, oder? Das, ich habe den Eindruck, Sie planen immer alles gut im Voraus. Gab es mal eine Situation, wo es um Pep, Koks oder was ging, wo Sie... der Plan nicht so aufgegangen ist, wo Sie zum Beispiel mehr konsumiert haben, länger, mehr Geld ausgegeben haben, als Sie eigentlich ursprünglich wollten?
Ja, naja, so einmal gab es diesen Abend, wo wir wirklich ein krasses Geschäft abgeschlossen haben. Naja, vielleicht gab es auch schon häufiger, weil wir haben häufig sehr krasse Geschäftsabschlüsse, würde ich jetzt mal so sagen. Wo wir in so einem Club waren, wir waren in so einem Stripclub und da habe ich halt dann vielleicht doch so ein paar Nasen mehr gezogen, habe auch ein paar Girls irgendwie was ausgegeben. Und dann wollte diese eine Wichser mir halt einfach die eine irgendwie ausspannen. Und naja, ich sag mal so, vielleicht war ich dann doch ein bisschen sehr aggro, weil es ein bisschen mehr Koks war als sonst. Und irgendwie ist es dann vielleicht ein bisschen in der Schlägerei ausgeartet.
Oh, okay. Hatte das für Sie irgendwelche Konsequenzen?
Na, ich habe Hausverbot bekommen und da drin gab es schon ziemlich geile Girls, muss ich sagen.
Okay, ja, das hat sich schon geärgert,
ja. Das war nicht so gut. Und
was sagt, wenn ich reinfragen darf, Ihre Frau eigentlich?
Naja,
weiß
also, das brauche ich Ihnen als Mann jetzt ja nicht erzählen. Wir müssen ja nicht immer alles.
Okay, aber ich höre raus, das hat sich schon manchmal in Bedrulle gebracht.
Und ein Geschäftspartner war auch nicht so ganz begeistert davon, hat er den Deal platzen lassen, als er mitgekriegt hat, wie viel irgendwie bei uns da auch an Nasen gezogen werden. Der fand es dann nicht so geil. Der hat was gelabert von wegen, dann ist man nicht verantwortungsbewusst und nicht zuverlässig, weil man ja nicht weiß, ob man gerade zugeguckt ist. Mhm. Zugeguckt. Er hat zu mir Kokser gesagt. Ganz echt, was das für eine Dreiste. Also,
wurde das eigentlich auch mehr, wenn Sie so mal Ihr Geschäftsleben verfolgen, dass Sie jetzt andere Mengen einnehmen, als das vielleicht zu Beginn Ihrer Karriere war?
Ich finde, Sie fragen ganz schön viel. Ist das jetzt so relevant? Muss das so im Detail jetzt?
Naja, wie gesagt, mir ist wichtig, saubere Arbeit zu machen, weil ich nichts übersehen will und Ihnen auch die bestmögliche Therapie anbieten will.
Naja, vielleicht so die letzten, weiß ich nicht, so in den letzten 1 bis 2 Jahren ist vielleicht schon irgendwie ein bisschen mehr geworden.
Weil der Stress auch mehr geworden ist? Oder was würden Sie sagen?
Ja, mehr Stress. Mehr Erfolg.
Ja, wahrscheinlich
mehr Streit zu Hause.
Wächst die Verantwortung ja auch im Lauf der Zeit. Und manche, die in ihrer Situation sind, berichten auch von so einem Gefühl, dass, sagen manche, dass sich das anfühlt wie so ein Begehren. Vielleicht kennen Sie das aus anderen Bereichen.
Begehren kenne ich gut.
So würde ich Sie nämlich einschätzen. Ich glaube, da sind Sie ein sehr aktiver Mensch. Dass das nach dem Kokain oder nach dem PEP auch ist. Sie so richtig verspüren, dass Sie da Bock drauf haben. Oder wie würden Sie es einordnen?
Sie meinen, dass ich gefühlt irgendwie schon sabber bei der Vorstellung, dass ich es dann kriege?
So wollte ich es jetzt nicht formulieren, aber Sie sind der Chef.
Also so ist jetzt nicht,
ja.
Weil ganz ehrlich, also ich habe mich einfach unter Kontrolle, ich kann da irgendwie sehr gut, also ich bin da so ein sehr strukturierter und kontrollierter Mensch, aber ist natürlich schon so, dass wenn ich irgendwie weiß, es ist ein anstrengender Tag, dass ich dann denke, okay, wann ist jetzt irgendwie rum, dass ich dann irgendwie eine Nase ziehen kann oder irgendwie meinen ersten Gin Tonic trinke. Manchmal mache ich das dann vielleicht auch schon zwischendrin bei der Mittagspause, wenn ich weiß, es dauert noch lange, bis ich irgendwie was ziehen kann.
Ja, okay.
Da merke ich dann schon, dass ich schon da irgendwie sehr Bock drauf habe.
Okay.
Und wenn ich dann ab und zu mal, wenn wir dann zum Beispiel im Urlaub sind und meine Frau guckt dann irgendwie so sehr genau drauf, was ich mache und lässt mich so gar nicht aus den Augen, das ist dann, dass ich dann schon merke, ich werde unruhig, ne? Und dann so werde ich so nervös mit den Händen und muss mich irgendwie bewegen und ablenken und so.
Okay. Eine Frage hätte ich noch an Sie, dann haben Sie den Fragenmarathon erstmal überstanden. Was passiert denn eigentlich, wenn Sie mal nichts nehmen können? Ist das mal der Fall, dass aus irgendwelchen Gründen mal für ein paar Tage oder Wochen nicht möglich ist? Das gucken
naja, manchmal, wenn ich mit im Urlaub sind und sie guckt dann irgendwie so ganz genau oder wenn ich halt dann doch ab und zu mal krank bin, also unsere Tochter hat mich dann irgendwie mit dem Magen-Darm-Mann gesteckt, da habe ich auf der Toilette gesessen und da habe ich halt irgendwie auch, da war es halt irgendwie auch nicht so geil, dann zusätzlich noch was zu trinken oder was zu ziehen. Da ist natürlich dann schon mal so, ja.
Und wie geht's Ihnen dann? Merken Sie, dass Ihnen da was fehlt?
Naja, also wenn ich ganz ehrlich bin, ist schon ein bisschen scheiße dann, ja.
Mm-mm.
Schon ein bisschen schwierig.
Also. Ja, verstehe ich, ja. Wahrscheinlich ist dann, wenn Sie sagen, auch Stress für Sie so ein Thema, könnte ich mir vorstellen, innere Unruhe ist da.
Ja, ich bin generell jetzt auch nicht so ein mega entspannter Typ. Ich bin einfach so ein sehr dynamischer und energievoller Typ.
Deswegen. Okay, ja.
Aber vielleicht ist ja schon ein bisschen unruhiger, dann kann man schon sagen, dass ich dann innerlich so ein bisschen gestresster bin und nicht so runterkomme und irgendwie merke, dass ich so mit den Fingern am Zappeln bin die ganze Zeit.
Ja,
und,
okay.
Ja.
Ich würde einmal kurz, das ist mir ganz wichtig, weil sozusagen ich will, dass wir als gute Partner zusammenarbeiten, einmal kurz wiederholen oder mal zusammenfassen, was ich so mitbekommen habe. Einfach auch nicht, dass ich auf eine völlig falsche Straße abbiege, das war Ihnen ja auch wichtig, das habe ich gehört. Sie sagen, boah, das mit dem Konsum, das nervt Sie, dass Sie da drauf angesprochen werden vom Hausarzt, der Sie da wirklich auch nicht sehr charmant Ihnen sagt, dass Sie, wie haben Sie es gesagt, scheiße aussehen.
Ja,
genau.
Also hat das nicht gesagt, aber ganz ehrlich, das wollte er sagen.
Okay, okay. Und auch Ihre Ehefrau, die das immer wieder anspricht und Sie sagen, das ist für Sie einfach die Möglichkeit zur Stressbewältigung, weil einfach ein erfolgreicher Geschäftsmann sind, super hohen Workload haben, das holt sie runter. Sie merken auch, dass da ein gewisses Verlangen danach ist und dass es auch mehr geworden ist im Laufe der Zeit. Und aber auch, dass wenn sie es nicht nehmen, dass dann, wie Sie haben selber gesagt, es ist nicht so geil.
Ja, ja, stimmt schon. Das wird so aufzählen, klingt halt schon kacke.
Nee, deswegen war wichtig, dass ich will nichts aufzählen, was sozusagen Sie ja gar nicht gesagt haben. Will Ihnen dann, ich habe mir eben so schön gesagt, ich kann die Worte so verdrehen. Das würde ich gar nicht wollen, sondern mir ist immer wichtig, eben, dass wir auf Augenhöhe sind. Genau, das wäre jetzt mir erstmal bis zu dem Punkt wichtig. Und an der Stelle würde ich mal einen Cut machen. So, erstmal vielen Dank dir. Wie ging's dir in der Rolle?
Naja, ich habe schon irgendwie gemerkt, dass ich mich ein bisschen bedroht gefühlt habe von diesen Fragen und irgendwie mich so ein bisschen in die Ecke gedrängt gefühlt habe. Aber am Ende dann ja doch irgendwie eingestehen musste, dass das ja, als du es so aufgezählt hast, nicht so, es klang ja dann irgendwie doch nicht so, als hätte ich kein Problem.
Voll. Und wir haben ja auch gesagt, wir wollen jetzt nicht nur so Lehrbuchbeispiele, bei denen alles immer Happy End ist, hier unter die Lupe nehmen, sondern das war ja bewusst. Da hast du schon einen etwas anspruchsvolleren Fall gewählt mit einigen Hürden auch. Und was da jetzt mal wichtig ist, wir haben es natürlich verkürzt dargestellt, auch im Anbetracht der Zeit. Und in einer richtigen Anamnese wäre es zum Beispiel total wichtig, man vergibt ja Diagnosen für einzelne Substanzen. Das heißt, eigentlich müsste ich all das, was ich gefragt habe, für die Amphetamine, für den Alkohol und für das Kokain machen. Da kann man sich schon vorstellen, das ist durchaus herausfordernd, weil der Patient jetzt war jetzt ja schon sehr an der Grenze. Ich musste dich immer wieder einfangen durch das, was wir Validierungen nennen. Also, dass ich auch immer mal sage, ich kann es nachvollziehen und hey, wir wollen für sie auch nur das Beste und hey, ich mache das nicht, um sie zu ärgern. Wenn man sich das vorstellt, dass ich jetzt dreimal so lange gefragt hätte, kann das sehr anspruchsvoll sein.
Auf jeden Fall, das wäre mir schon ziemlich auf die Nerven gegangen. Und ich glaube, das ist auch vielleicht manchmal etwas, was dann nicht in einer Sitzung alles zusammen funktioniert, sondern dass man das vielleicht so ein bisschen aufteilt und einfach die Frage, ist da ein Suchtproblem, über mehrere Sitzungen im Hinterkopf behält, dass man das so ein bisschen teilt.
Denn man sagt so schön, man kann nur mit Patienten gut arbeiten, die da sind. Und wenn ich jetzt den Herrn Montag 50 Minuten quälen würde und er da rausgeht und sich nicht gesehen fühlt, würdest du nächste Woche nicht wiederkommen. Und das Schlimme daran ist ja dann auch, dass du eine negative Beziehungserfahrung mit Therapeuten hättest und quasi mit der Erfahrung rausgeht, das taugt nichts. Die wollen mir wieder Hausarzt und die Frau auch nur die Sucht sozusagen unterschieben.
Ja.
Und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass diese Motivationsarbeit oder die Arbeit am Problembewusstsein, die kommt in der Therapie häufig danach erst und ist auch ein Prozess. Hier ging es mir erstmal nur für mich um die Diagnostik. Und die war schon verkürzt. Wir müssten auch noch so Dinge abklären, wie ob du ein Delir oder Krampfanfälle kennst und eben abklären, ob du eigentlich einen stationären Entzug brauchen würdest. Nur da habe ich jetzt mal die Fragen gemacht, die ich so häufig bringe, um eben mal ein bisschen an die Kriterien zu kommen. Wie ging es dir denn damit?
Die Frage ist, wie ging es dir damit, dass ich sozusagen das nicht so einfach vielleicht gemacht habe?
Sehr realistisch tatsächlich. Das fand ich cool. Also du hast, finde ich, wie gesagt, niemanden gespielt, der so nicht existieren würde, nur so im Lehrbuch existiert. Ich würde jetzt aber, beziehungsweise ich wäre für mich zu einem Ergebnis gekommen.
Mhm.
Du auch?
Mhm. Okay. Also ich würde sagen, ich müsste dann vielleicht doch als Herr Montag akzeptieren, dass ich ein Abhängigkeitsproblem habe. Vielleicht nicht in allen Substanzen, da müssen wir nochmal genauer drüber sprechen, aber so generell war ich ja dann doch irgendwie in den meisten Punkten sehr wiederzufinden.
Ja, und tatsächlich, also auch da, man müsste natürlich nochmal mehr reingehen und auch wie gesagt, wenn ihr merkt, das bringt jetzt erstmal nichts weiter, ist häufig weiterbohren nicht die gute Idee, weil es Beziehungen zerstört. Aber so auf den ersten Blick wären tatsächlich also mindestens 3 gegeben. Gäbe sogar Anzeichen dafür, dass alle 6 Kriterien letztlich gegeben waren. Da war schon einiges relativ deutlich, fand ich, was du gesagt hattest. Ja. Das heißt, ich würde jetzt für mich mit der Arbeitshypothese arbeiten, dass wir hier von einer Sucht sprechen, von einer Abhängigkeit. Müsste aber, wie gesagt, das auch nochmal für die einzelnen Substanzen prüfen. Es kann zum Beispiel sein, dass du eine Kokainabhängigkeit hast, aber bei dem Amphetamin einen schädlichen Gebrauch beispielsweise.
Ja, und man könnte auch zum Beispiel erstmal eine Verdachtsdiagnose vergeben, wenn man jetzt sagt, ne, man will irgendwie schon was eintragen, eine Verdachtsdiagnose vergeben und in den nächsten Sitzungen nochmal genauer nachfragen, aber für sich schon mal abspeichern, es gibt generell einen problematischen Konsum, der definitiv über ab und zu mal hinausgeht.
Absolut, genau. Und vielleicht zum Abschluss eben noch, wir hatten das auch in der ersten Folge, was nie zu kurz kommen kann, ist die Beziehung, gerade bei so einem interaktionell herausfordernden Patienten wie dir. Das ist auch ein, finde ich, Balanceakt immer.
Das stimmt. Und bevor wir sozusagen jetzt gleich in das nächste Thema irgendwie reinschlittern, würde ich sagen, wir haben die wichtigsten Punkte benannt. Mhm. Wir haben, glaube ich, deutlich gemacht, ab wann hat man ein Problem mit Konsum oder Verhaltenssüchten. Wie kann man das abfragen, auch wenn es vielleicht nicht in einem Gespräch gelingt. Und vielleicht auch für die Betroffenen jetzt noch mehr ein Gefühl für, habe ich da ein Problem? Lohnt es sich für mich, da genauer drauf zu achten, zu beobachten, vielleicht auch einfach mal wegzulassen oder auch mein Umfeld mal zu befragen, was denn deren Eindruck ist, wo die Veränderungen wahrgenommen haben. Und wir hoffen, dass das ein hilfreicher Input für alle Beteiligten war, um überhaupt schon mal mehr ein Gefühl dafür zu kriegen, sollte man beim Thema Sucht und Konsum näher hinschauen.
Ich habe nichts mehr hinzuzufügen, außer dass wir immer offen sind für Feedback, für Themenvorschläge. Tretet gern mit uns in Austausch und vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank. Ciao.